Guten Morgen. Lange nicht gesehen, habe ich von vielen gehört diese Woche. Ich war jetzt im Sommer in einigen kleinen und ganz kleinen Gemeinden in Norddeutschland von uns siebenden Tags Adventisten. Und das war für mich wieder eine ganz neue Erfahrung, weil ich ja eigentlich nur diese Gemeinde erstmal kennengelernt habe und hier gewachsen bin, ein bisschen reingewachsen. Und diese Sabbate, die sind für mich immer ein ganz besonderer Segen. Ich muss sehr früh aufstehen, fahre dann zum Hauptbahnhof, setze mich dann in einen Regionalzug und sehe dann den Sonnenaufgang über den Feldern oder über dem Wasser. Hab da Zeit, zur Ruhe zu kommen, zu beten. Und dann gehe ich meistens zu Fuß durch diesen kleinen Ort, schaue mir das an und dann komme ich in die Gemeinde. 20 Leute, 10 Leute, keine Kinder, vielleicht mal 2 Jugendliche, das sind dann die Kinder von jemandem, der schon lange in der Gemeinde ist. Viele Alte von Geschwistern wird mir dann auch erzählt, viele sind vor kurzem gestorben und so sind zum Beispiel in Ratzeburg nur noch 10 alte Geschwister in dieser Gemeinde. Die teilen sich das Gemeindehaus mit den Baptisten. Ich bin auch im Gespräch mit den Geschwistern nach den Gottesdiensten, nach den Predigten. Ich versuche so ein bisschen das in mich fallen zu lassen. Wie ist die Stimmung? Wie geht's denen? Was sind ihre Anliegen und ihre Sorgen und ihre Probleme? Und dabei fällt was auf. Die Frage ist, wie geht's eigentlich weiter? Ich habe jetzt in den Hansa-Nachrichten dieses kleine Blatt. Da habe ich jetzt gestern gelesen, wir sind gut darin, Leute zu uns zu bekommen, aber wir sind schlecht darin, sie zu halten. Bei meinen Gesprächen fällt mir auf, dass der Großteil der Adventisten, also im Gegensatz zu mir jetzt zum Beispiel, einfach auch in die Kirche hineingeboren ist. Man kennt das von klein auf an. Und man kommt zum Sabbat, weil man das einfach so macht. Man kennt das so, seit den Kindertagen. Ich höre davon, dass Eltern von Geschwistern auch ausgetreten sind. Warum eigentlich? Es gibt auch unter den älteren Geschwistern einen ganz besonderen Hunger nach echter Geistlichkeit. Auch von jungen Mitgliedern höre ich, ja, ich komme zum Sabbat, aber Kraft tanke ich eigentlich woanders. Ich gehe auch sonntags in andere Gemeinden und da bekomme ich dann Kraft. Warum ist das so? Denn eigentlich stehen wir vor den gleichen Problemen, vor denen alle anderen Kirchen auch stehen. Wir haben einen Zeitgeist, das ist nicht mehr zeitgemäß. Im Spiegel las ich Kirche ohne Gott. Das ist der neue Trend. Denn eigentlich jeder Mensch, der sehnt sich nach Geistlichkeit. Nur die Kirche scheint das nicht mehr zu liefern. Dann gibt es atheistische Gottesdienste. Das ist ja absurd eigentlich. Kirche ohne Gott, aber Gemeinschaft. Und Spiritualität. Kraft tanken. Ein Bruder sagte zu mir nach dem letzten Gottesdienst, Ich habe immer gedacht, jemand, der heute zu den Adventisten kommt, der muss entweder ein bisschen komisch drauf sein oder völlig verrückt. Das macht doch heute keiner mehr. Eigentlich. Das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Ich habe das erstmal einfach alles so aufgenommen. Und ich weiß auch, dass wir hier auch vor der Frage stehen, was machen wir mit dem Gottesdienst? Das wurde heute ja auch nochmal angesprochen. Wie gestalten wir das, damit wir die Jugend hier behalten? Damit wir neue Leute hier reinbekommen? Was müssen wir tun? Wo liegt das Problem? Ich möchte mit euch heute über diese Frage nachdenken und ich habe dazu einen Bibeltext, der steht in Lukas 5, wer das mitlesen möchte, der steht auch in Markus und der steht auch in Matthäus, aber nicht im Johannesevangelium, da steht er nicht. Kleine Hausaufgabe zum Nachdenken, warum steht er da nicht? Das hat einen Grund, warum er da nicht steht. Lukas 5, die Verse 33 bis 39. Ich lese das einmal aus der Luther-Übersetzung. In den meisten Bibeln wird es überschrieben mit der Frage nach dem Fasten. Sie aber sagten zu ihm, die Jünger des Johannes fasten und beten oft, ebenso die Jünger der Pharisäer, aber deine Jünger essen und trinken. Jesus aber sagte zu ihnen, ihr könnt die Hochzeitsgäste nicht fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam ihnen genommen ist. Dann werden sie in jenen Tagen fasten. Und er sagte zu ihnen ein Gleichnis. Niemand schneidet einen Flicken von einem neuen Gewand und setzt ihn auf ein altes Gewand, sonst wird er sowohl das Neue zerschneiden, wie auch der Flicken von dem Neuen zum Alten nicht passen wird. In Markus steht hier, sonst reißt das Eingesetzte von ihm ab, das Neue vom Alten und ein schlimmerer Riss entsteht. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen, und er selbst wird verschüttet werden und die Schläuche werden verderben. Sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche und niemand will, wenn er alten getrunken hat, neuen, denn er spricht, der alte ist milde. Ich hab nur des Zusammenhang wegen diese beiden Gleichnisse nochmal vorgelesen und möchte euch dazu einladen, vielleicht gemeinsam nach dem Gottesdienst nochmal darüber nachzudenken und vielleicht sich darüber auszutauschen, was das bedeutet. Das hat ganz viel mit dieser Frage nach dem Fasten zu tun, aber der Zeit wegen kann ich darauf nicht insbesondere eingehen. Es geht hier um das Fasten. Die Jünger des Johannes, an anderen Stellen auch die Pharisäer, kommen zu Jesus und fragen ihn, wir fasten und unsere Jünger, aber du und deine Jünger, ihr fastet nicht. Warum nicht? Und das ist eigentlich auch eine berechtigte Frage, denn zum religiösen Leben im Judentum, da waren zwei Dinge ganz wichtig. Das war der Sabbat und das war das Fasten. Das Fasten, das praktizierte man zweimal die Woche, montags und donnerstags. Das gehörte zum guten Ton, das war ein Ausdruck von Frömmigkeit. Das praktizierten die Jünger des Johannes und auch die Pharisäer, diese Juden, die sich ganz streng an das Gesetz Mose hielten. Und die Jünger des Johannes, die hatten von Johannes dem Täufer ja gehört, das ist jetzt der Messias. Und die dachten sich, wenn das der Messias ist, dann hält er sich ja sicherlich an unsere Gesetze und unsere Gebote und unsere Formen, die wir so pflegen. Und der praktiziert dieses Fasten nicht. Und Jesus antwortet darauf, die Hochzeitsgäste, also die Jünger, die könne man nicht fasten lassen, während der Bräutigam Jesus bei ihnen sei, aber es wird eine Zeit kommen, wenn er weg ist, dann werden sie fasten. Bei den Pharisäern und bei den Jüngern des Johannes, da war das Fasten eine religiöse Praxis. Es ging gar nicht so sehr darum, was dahinter stand. Man tat das einfach, das war eine Tradition. Es war so, im Laufe der Jahrhunderte nach Mose, da hatten die Pharisäer in der Auslegung des Gesetzes unzählige zusätzliche Gebote und Verbote aufgestellt. In der Schrift, da wird das bezeichnet als die Verordnungen der Väter. Also nur mal so am Rande. Zum Sabbat alleine, da gibt es 1500 zusätzliche Gebote und Verbote. Das haben die Pharisäer aufgestellt, weil sie sicher gehen wollten, dass der Sabbat auch wirklich richtig eingehalten wird. Zum Beispiel war es verboten, am Sabbat mehr als 1000 Schritte zu gehen, weil es ist ja Arbeit. Und auch fürs Vieh, auch die Esel, die durften nicht mehr als 1000 Schritte gehen. Aber das galt nicht bei einem Weg über Wasser. Wenn man mit dem Boot fährt, da kann man keine Schritte zählen. Was haben Sie sich gedacht? Wir binden unter den Bauch des Esels einfach einen Wassersack. Dann gilt das als Reise über Wasser. Und dann brauchen wir uns an diese 1000 Schritte nicht mehr zu halten. Ja, also auf der einen Seite unglaublich viele Regeln, damit das auch wirklich ja eingehalten wird. Und auf der anderen Seite aber die ganze Zeit das Nachdenken darüber, wie kann ich denn diese Regeln jetzt eigentlich brechen, ohne dass man mir da mit dem Finger drauf drücken kann. Das Volk Israel, das ging sogar so weit, dass es glaubte, es sei allein zum Zeugnis für den Sabbat geschaffen worden. In der Stelle nach dieser, da geht es um den Sabbat. Und genau deswegen sagt Jesus an dieser Stelle, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Das Volk Israel ist nicht dazu erschaffen worden für den Sabbat. In der jüdischen Poesie, da ist der Sabbat die Königin, wird personifiziert, angebetet. Und in meinen Gesprächen mit den Geschwistern, wir sind da zu keinem Schluss gekommen. Wir haben es nicht rausgefunden, woran es eigentlich liegt. Denn eigentlich ist es so, der einzelne Adventist, es ist ganz, ganz selten, dass ich mal einen Bruder oder eine Schwester treffe, bei der ich das Gefühl habe, da ist so eine Art von Elite-Denken. Also wir haben ja nun also den Sabbat, wir haben ja etwas den anderen Kirchen voraus. Man hört schon öfter und liest auch öfter, ja, also wir haben also natürlich eine ganz besondere Botschaft, einen ganz besonderen Auftrag in dieser Welt. Und ich möchte das nochmal ganz deutlich sagen, damit hier keine Missverständnisse entstehen. Ich bin nicht umsonst Adventist. Ich erlebe selbst den Sabbat für mich persönlich und in meinem Leben als sehr, sehr großen Segen. Als großen Segen. Und ich möchte den nicht eintauschen. Überhaupt nicht. Aber ich habe keine Königin. Der Sabbat ist nicht meine Königin. Ich habe einen König und das ist Jesus Christus. Jesus sagt bei diesem Gleichnis, so wie ich das verstehe, Jesus sagt, es geht nicht um eure offensichtliche Frömmigkeit, es geht nicht um das, was man sieht, es geht nicht um das Fasten als religiöse Übung. Ja, wofür ist das Fasten eigentlich da? Wofür ist das Fasten da? Was passiert denn beim Fasten eigentlich? Beim Fasten in der Bibel, da gibt es verschiedene Formen. Es gibt zum Beispiel das Fasten, so wie Daniel es praktiziert hat. Er hat 21 Tage Obst und Gemüse gegessen und Wasser getrunken und dabei gebetet. Es gibt das Esther-Fasten, 3 Tage nichts essen, nichts trinken. Das ist wohl das Härteste. Fasten und Beten, das gehört zusammen. Wir kennen das Heilfasten auch. Wer das schon mal gemacht hat. 1 Woche lang zum Beispiel nur Wasser trinken, nichts essen. Was passiert dabei? Einmal wird das Fett im Körper verbrannt, das überschüssige Fett, das geht verloren beim Fasten, weil der Körper ja irgendwoher Energie bekommen muss. Und der Körper entschlackt. Das bedeutet, diese ganzen Giftstoffe, die sich im Körper angesammelt haben, die werden durch die Körperflüssigkeiten ausgesondert, über den Schweiß, auch über den Urin und so weiter. Fasten und beten. Fasten und beten. Machen wir das. Worum geht es beim Fasten? Beim Fasten im geistlichen Sinne geht es auch darum, ballastlos zu werden. Den Ballast des Alltags, den Ballast dessen, was wir so als unsere Bedürfnisse bezeichnen. Altmodisch gesagt bedeutet das Fasten das Fleisch verleugnen. Boah, das klingt furchtbar. Ja, aber es geht darum, eben nicht seinen Gelüsten zu folgen. Man hat Hunger und, mal wo wir zum Sabbat kommen, es ist Sabbat, ich habe vergessen, diese oder jene Leckerei fürs Mittagessen einzukaufen, ich gehe jetzt doch nochmal einkaufen, obwohl ich das ja eigentlich nicht soll. Ja, es geht darum, die Gelüste zu verleugnen, zu sagen, nein, ich kann auch ohne das auskommen. Ich brauche das nicht. Und auf der anderen Seite passiert dann auch, wer das mal gemacht hat, am 3. Tag, da geht der Hunger weg. Da hat man auf einmal, da hat man keinen Hunger mehr. Und ich selber mache das auch ab und zu, besonders dann vor Predigten. Und da passiert noch was. Ich bekomme einen ganz neuen Fokus auf das Wort im Gebet. Fasten und beten, das bedeutet auch so einen Mangel zu erleiden. Das Fasten, das sagt Jesus, das ist für die Leute, denen Gott fern ist. Wenn Gott nicht erreichbar scheint, dann kann ich das Fasten benutzen, um mich wieder auf ihn zu konzentrieren, dass es in mir still wird. Gott offenbart sich, wo? Wo offenbart Gott sich in der Bibel? Gott offenbart sich in der Wüste. Das sehen wir immer wieder. In der Wüste, dort, wo Mangel herrscht, kein Wasser, keine Nahrung, nur das, was man mit sich bringt und das, was man in sich hat. In der Wüste hat man 3 Möglichkeiten. Sterben, sich ganz extreme Fähigkeiten aneignen, um zu überleben, oder sich ganz und gar Gott anzuvertrauen. In der Wüste, da reduziert sich alles auf das Notwendigste, das Wesentliche. In der Wüste, da kann jeder unnötige Ballast tödlich sein. In der Wüste gibt es keine natürlichen Ressourcen mehr. Im übertragenen Sinne in unserem Umfeld nicht. In uns nicht. Wenn wir Mangel leiden, dann merken wir, dass das, was wir in uns haben, unsere Talente und unsere Fähigkeiten uns manchmal überhaupt gar nicht weiterbringen. Und dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren müssen. Und ganz oft ist es einfach so, wenn es uns schlecht geht und wenn wir merken, es geht nicht weiter, dann fangen wir an zu beten. Richtig zu beten. Mit allem, was uns ausmacht. Oft ist der einzige Ausweg aus so einem Mangel oder aus einer Sackgasse das Loslassen. Und das kann mitunter sehr schmerzhaft sein. Zu sagen, sich selbst gegenüber und Gott gegenüber so ehrlich zu sein und zu sagen, hier bin ich, Herr, mit leeren Händen. Ich habe nichts, das ich dir geben kann, außer mich selbst. Ich will nicht mehr das, was ich will. Ich will wollen, was du willst. Herr, dein Wille geschehe. Das bete ich für mich ganz oft. Und auf einmal, da fallen dann alle diese Rituale und alle Äußerlichkeiten, die fallen ab. Der ganze religiöse Schein, der ganze Selbstbetrug. Und die Religion wird zum lebendigen Glauben. Und meistens ist das wirklich erst dann so, dass wenn wir an diesem Nullpunkt angekommen sind, wenn wir uns nichts mehr auf uns selbst einbilden, überhaupt dann kann Gott erst irgendwas mit uns anfangen und uns benutzen. Das lesen wir immer wieder in der Bibel, in diesen ganzen Geschichten. Abraham, Isaak, Jakob, Josef. Immer erst dann, wenn diese, das sind ja für mich auch Helden in der Bibel, ja? Die Gott sagt, Abraham, das ist mein Freund. Und Gott spricht zu Abraham 13 Jahre überhaupt nicht, weil Abraham seinen eigenen Weg gehen wollte. Gott hat geschwiegen zu seinem Freund. David. Immer dann, wenn diese Männer am Nullpunkt angelangt sind, wo sie da standen, gescheitert, alle Pläne sind fehlgeschlagen, dann stehen sie da mit leeren Händen und dann sind sie bereit, sich zu erniedrigen und zu sagen, hier, ich habe nichts, was ich dir geben kann, Herr, vergib mir. Ich bin Sünder, ich hab's verbockt. Ich habe gedacht, ich wüsste es gut, aber ich wusste es nicht gut. Und ich wollte nicht auf dich hören. Ich wollte das so machen, wie ich das wollte. Und jeder, der das mal erlebt hat, der weiß, das ist sehr, sehr schmerzhaft, das zu erkennen. Nach seiner Taufe und vor dem Beginn seines Dienstes, da geht Jesus in die Wüste, ganz allein und im Heiligen Geist und er fastet 40 Tage lang. Das ist auch wieder eine Geschichte, die lesen wir nicht bei Johannes. Bei allen anderen drei Evangelien lesen wir das. Bei Johannes nicht. 40 Tage lang fastet er. Und er leidet all das, was wir auch erleiden müssen, all die Fragen, all die Probleme, denen wir auch gegenüberstehen. Und er ist versucht, sich aus eigener Kraft, aus dieser Misere, aus diesem Mangel, aus dieser Durststrecke herauszuhelfen. Hier, mach doch Brot aus den Steinen. Hier, nimm dir doch sofort das Königstum. Geh nicht diesen Umweg, diesen schweren Weg. Und er überwindet das, indem er sich ganz auf Gottes Wort stützt und gründet. Er vertraut Gott ganz und gar. Und er überwindet das mit Gottes Hilfe. Und dann erst beginnt überhaupt sein Dienst. Und ihm steht nichts mehr im Weg, weil er seinen Willen in die Hände des Vaters gegeben hat. Und ich glaube, dass... Vielleicht seht ihr das anders. Also ich lade euch auch ein, darüber mit mir zu diskutieren oder mich eines Besseren zu belehren. Ich glaube, das ist immer wieder die Frage, für uns ganz persönlich natürlich, aber auch für uns als Gemeinde und auch für uns als Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Weil eigentlich ist es so, uns geht's gut. Ja, uns geht's richtig gut. Wir sind eine riesige weltweite Kirche. Wir haben unsere eigenen Missionswerke. Wir haben unsere eigenen Krankenhäuser. Wir haben unsere eigenen Schulen. War das nicht, haben wir nicht auch einen möglichen Präsidentschaftskandidaten? Ja? In den USA? Haben wir sogar auch. Mensch. Wir haben unseren eigenen Fernsehsender. Wir haben unsere eigenen Radiosender. Wir haben unsere eigene Zeitung, unseren eigenen Verlag, und ich habe das schon vorher gesagt, wir haben eine ganz besondere Botschaft. Und ich möchte das nicht ins Lächerliche ziehen. Ich möchte das überhaupt nicht runterreden oder in irgendeiner Art und Weise abschwächen. Überhaupt nicht. Gar nicht. Wir haben eine besondere Aufgabe in dieser Welt nach unserem Selbstverständnis. Aber ich frage mich manchmal, welche Aufgabe kann denn eigentlich wichtiger sein als das Evangelium von Jesus Christus? Wir sind eine Kirche mit einer Tradition. 150 Jahre Tradition. Die Verordnungen der Väter. Ja? Die Leute suchen sich teilweise einen anderen Ort, an dem sie auftanken, an dem sie Gott anbeten können. Die sind auf der Suche nach echter Geistlichkeit. Und wir fragen uns, was können wir ändern an Formen im Gottesdienst? Was können wir ändern? Was können wir modernisieren? Was können wir reformieren? Damit sich was ändert, dann machen wir ein neues Liederbuch, habe ich gehört, es war jetzt im Fehldruck. Okay, kommt jetzt doch noch nicht. Wie schlimm ist das, dass es jetzt gerade kein neues Liederbuch gibt? Ich habe das auch noch nie in der Hand gehabt. Also ich habe nur diese Fernsehsendung hier gesehen. Und ja, wir überlegen uns, was können wir ändern? Ja, wie können wir zukunftsfähig sein als Kirche und als Gemeinde? Wie können wir das attraktiver gestalten? Und das ist auch die Frage, vor der auch die anderen Kirchen, die stehen auch vor diesen Fragen. Und die machen dann religionsübergreifende Gottesdienste und beten mit Muslimen, weiß nicht zu wem, oder man macht Sufi-Meditation in Kirchenräumen. Man vermietet die Kirchen, macht daraus Restaurants oder Meditationsräume. Das ist ja auch der Zeitgeist, der mit da drin ist. Aber die Menschen sehen sich nach einfacher Geistlichkeit, nach einfacher Spiritualität. Und da frage ich mich, müssen wir vielleicht einige Sachen loslassen, unsere eigenen Vorstellungen? Denn wenn ich mich frage, was sind die schönsten Gottesdienste, die ich erlebe, dann muss ich sagen, das ist für mich immer das Abendmahl. Und zwar auch genauso, wie wir das hier feiern. Finde ich unglaublich schön. Also wenn wir dieses kleine, einfache Stück Brot teilen, essen. Machen wir uns bewusst, das ist Jesu Leib. Er ist für mich gestorben, für uns. Der kleine Schluck Wein, da erinnern wir uns, Jesus hat sein Blut vergossen, für mich, für uns. Und dann fassen wir uns alle an die Hände und da könnte ich jedes Mal schon weinen, ja, wenn wir hier im Kreis stehen und dann das Vaterunser singen. Und da entsteht eine Atmosphäre und da entsteht ein Gemeinschaftsgefühl und dann sind wir hier irgendwie eine Familie. So habe ich, das empfinde ich so. Finde ich unglaublich schön. Und eigentlich braucht es auch nicht mehr. Zum Abschluss, die Kirche der siebenten Tags Adventisten ist entstanden aus der Naherwartung Jesu Christi. Die haben teilweise alles verkauft, was sie hatten, allen Ballast abgeworfen. Jesus kommt jetzt, brauchen wir nicht mehr den Kram. Alles andere, das kam erst später im Laufe der Zeit. Das war der Anfang dieser Adventbewegung. Und ich habe das bei der letzten Predigt auch gesagt, das machen wir zum Abschluss. Ich glaube, dass wenn wir nicht bereit sind, abzuspecken und Sachen über Bord zu schmeißen, die uns eigentlich mehr im Wege stehen, als dass sie uns weiterbringen, wenn wir das nicht wollen, dann wird Gott das machen. Und ich glaube, dass das sehr viel schmerzhafter sein wird, als wenn wir das freiwillig machen. Wie das aussehen kann, das weiß ich nicht. Da müssen wir uns drüber unterhalten. Da müssen wir in Dialog eintreten, darüber diskutieren und darüber beten, wie das im Einzelnen aussehen kann. Aber ich glaube, dass Jesus bald wiederkommt. Also die Adventisten sind ja gut in Offenbarung und Daniel, aber es gibt noch ein paar mehr Propheten. Ja, es gibt Jeremia, Jesaja, Micha, Hesekiel, Zacharia. Und ich habe die letzte Woche oder die letzten paar Wochen habe ich mich auch nochmal ganz doll damit beschäftigt, mir das angehört, auch im Sinne auf den Hintergrund im Judentum und das Volk Israel und die Geschichte und überhaupt. Der Tisch ist gedeckt. Für mich völlig klar. Der Tisch ist gedeckt. Es ist alles bereit. Und ich glaube, dass wir merken das jetzt anhand der Flüchtlinge, die diese Wellen dieses Bebens im Nahen Osten, die erreichen uns jetzt. Es kommt so in Wellen. Das war jetzt die erste große Welle. Da kommen noch einige. Russland ist mit drin, Amerika ist mit drin. Ich stand hier vor einem Jahr und habe gesagt, die Zeit ist kurz. Überlegt mal, was im letzten Jahr alles passiert ist. Jetzt haben wir 2015. Was ist in diesem Jahr alles passiert? Da muss man kein Prophet sein. Der Papst war gerade bei der UNO. Historischer Besuch. Ich wünsche uns das, dass wir uns darauf konzentrieren können und dass wir dann eine Form finden, in der wir vielleicht auch ein bisschen zusammenrücken. Wir haben so viel Platz, aber hier ist so viel Leere. Wäre vielleicht ganz schön, wenn wir auch so ein bisschen näher kommen, das ein bisschen stauchen. Ich möchte die Predigt abschließen mit einem Gebet. Herr Vater, wir stehen hier und fragen uns, wie kann es weitergehen? Wie geht es weiter mit uns, mit dir, mit dieser Welt? Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns ziehst und dass du uns das Herz öffnest und die Augen und die Ohren für das, was du geplant hast mit uns, mit unserer Gemeinde, mit unseren Gemeinden, mit unserer Kirche, Herr, dass dein Wille geschehe. Dass du uns auch in unserem persönlichen Leben einen Blick dafür gibst, wo wir unnötigen Ballast mit uns herumtragen, der uns von dir wegzieht. Herr, gib uns das Auge dafür und den Willen dazu, auszumisten, Dinge loszulassen, die wir liebgewonnen haben in unserer Bequemlichkeit oder in unserem Wohlstand. Herr, ich bitte dich, dass du uns den Willen gibst, dass wir aufräumen, dass wir uns konzentrieren auf das Wesentliche, auf das, was du getan hast, auf das, was du anbietest, auf die Fülle, die du geben kannst. Wir bitten dich, Herr, sei du in unserer Mitte und wirke an uns und in uns und mach du das, Herr. Gib uns ein verständiges Herz und einen willigen Geist. Im Namen Jesu Christi bitten wir dies. Amen.